Grüezi und guten Morgen miteinander. Es freut mich sehr, dass ich bei euch sehe. Versteht ihr mich? Also ich glaube, ich muss jetzt erstmal die Sprache umstellen. Ja, ich freue mich sehr, da bei euch sein zu dürfen. In der Tat, das ist eine Premiere für mich. Wir kennen uns tatsächlich, Wolfgang Nestvogel und ich, durch den Bibelbund in der Schweiz. Wir haben ihn schon ein paar Mal als Referent haben dürfen und das ist jetzt da die Rache dafür, dass ich zu euch kommen darf. Ich bewundere ihn für seinen Mut, weil er hat mich noch nie gehört in einem Vortrag und hat mich trotzdem eingeladen. Ich muss auch gleich sagen, ich bin eigentlich kein Vortragsredner. Ich halte selten Vorträge. Ich bin Prediger. Und das Predigen, das habe ich auf dem Herzen. Aber wir wollen ja miteinander das Wort Gottes studieren. Und ich bin sicher, dass Gott eine Botschaft für uns hat. Vielleicht merkt ihr auch, dass mein Sprechtempo nicht dasselbe ist wie das von Wolfgang. Ich sage ihm jedes Mal ganz völlig erfolglos, er soll doch bitte langsamer sprechen. Auf der anderen Seite, unser Kassierer hat immer Freude, ihn einzuladen, weil es ist vom Finanziellen her gesehen sehr ökonomisch. Also wir bezahlen ihn für einen Vortrag, bekommen aber zwei in derselben Zeit. Und das ist natürlich wirtschaftlich sehr interessant. Ja, danke. Du hast mich schon vorgestellt, persönlich. Und dann wollen wir das auch bei dem Vorgeplänkel belassen. Wir müssen uns nicht motivieren, um das Wort zu studieren. Ihr seid da, ihr seid motiviert. Matthäus Kapitel 12 ist der Ort, an dem wir heute Morgen hier einsteigen. Wir haben drei große Abschnitte, die auf der Gliederung abgedruckt sind. Ich darf da noch mal drauf verweisen. Ich werde mich also an diese Gliederung halten, die verteilt worden ist. A, mal Grundsätzliches zu Matthäus 12 als Wendepunkt im Leben, denn es ist ein Wendepunkt in dem Matthäus-Evangelium. Dann B, die Ereignisse aus Matthäus 12 als Entscheidungspunkt im Glauben. Da werden wir abschnittweise vorgehen und uns das Wort in Matthäus 12 anschauen. Und ganz zum Schluss und ganz kurz der Ausblick, Matthäus 12 als Doppelpunkt der Hoffnung. Und dann geht es ja am Nachmittag weiter mit Matthäus Kapitel 13. Also, Grundsätzliches, Matthäus 12 als Wendepunkt im Leben. Matthäus 12 ist tatsächlich in Matthäus Evangelium ein Wendepunkt. Von der öffentlichen Unterweisung hin zur Unterweisung derer, die dem Ruf des Herrn Jesus gefolgt sind. Und das ist sicher grundsätzlich richtig. Wir haben gehört, Abstammung des Herrn Jesus, Kapitel 1 und 2, vom Anfang seines Dienstes, mit Taufe, Versuchung, Heilungen, Jüngerberufungen, Kapitel 3 bis 4. Dann berichtet uns Matthäus von der wunderbaren Predigt auf dem Berg, Kapitel 5 bis 7, gefolgt von weiteren Wundern, die unser Meister tut, als Herr über Krankheit, Natur, Dämonen und so weiter. Auch Jüngerschaft wird schon thematisiert, indem der Herr Jesus zur Nachfolge aufruft, Kapitel 8 zum Beispiel, folge mir nach. Kapitel 9 treten dann weitere Glaubensentscheidungen immer mehr in den Vordergrund, wenn er zum Beispiel den Zöllner Matthäus in die Nachfolge ruft, das bloße Rituelle im Fasten in Frage stellt und in den Kapitel 10 und 11 grundsätzlich der Jüngerschaft, der Ermutigung in Verfolgungen, dem Lohn der Nachfolge, den anfechtenden Zweifel der Gottesleute und den Warnungen bezüglich geistlicher Taubheit gewidmet ist. So. Und nachdem all das gesagt ist, folgt der Heilandsruf. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist der Doppelpunkt zum Einstieg in das Kapitel 12. Heute Morgen auf der Fahrt hierher habe ich Radio gehört, ERF Plus Chormusik, und da wurde dieser Text vertont. Und es hieß dann unter anderem dort, sein Segen sei über dir, dein Segen segne dich und all dein Versagen nimmt er auf sich. Ich habe jetzt gedacht, ich weiß nicht, wie viel Prophetie da drin ist, dass ich das ausgerechnet heute Morgen hören muss, aber es hat mich doch getröstet, genau unseren Text hier, unseren Heilandsruf heute Morgen auch musikalisch schon hören zu dürfen, bevor die Veranstaltung beginnt. Kapitel 12. Wer stellt sich nun auf die Seite des Herrn Jesus, nachdem dies alles gesagt und geschehen ist? Das ist die Frage. Wer ist der Herr deines Lebens? Christus ist der Herr. Wir haben im Kapitel 12 Klartext vor uns, jedenfalls für die Zeitgenossen. Da vererntet man meistens wenig Lob. Das war damals auch nicht anders. Aber ich bringe euch gerne das Kapitel 12 nahe. Anschließend dann, also heute Nachmittag, Kapitel 13, spricht der Herr Jesus in Gleichnissen zur großen Volksmenge. Für die bildhafte Rede erntet man meistens auch heute noch viel Lob von Freund und Feind. Gar kein Problem. Aber bevor wir in den Genuss der Himmelsreichsgleichnisse heute Nachmittag kommen, Kapitel 13, bleiben wir bei der Frage mit Klartext, wer ist der Herr in deinem Leben, Kapitel 12. Die bildhafte Rede hat etwas Zwiespältiges an sich. Einerseits ist sie die Veranschaulichung und dient sie der Verständlichkeit, aber andererseits hat sie auch etwas Kryptisches, etwas Verbergendes, sogar Gericht Ausübendes an sich. Mir scheint, nur wer nach Kapitel 12, nach heute Morgen, unter der Autorität des Herrn Jesus steht, dem wird dann auch Matthäus 13 folgende zum Segen werden. Jesus hat das selbst erklärt in Kapitel 13, da fragen die Jünger, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Seine Antwort, er antwortete und sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen. Das waren die Verse 10b bis 13a, Kapitel 13. Gut, dann steigen wir nun in den Text von Matthäus 12 ein. Ich weiß noch nicht, ob wir alle Verse miteinander lesen werden. Das sind doch immerhin 50 Verse, aber wir fangen einfach mal vorne an und schauen, wie weit und wie schnell wir da durchkommen. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit der Herr des Sabbats. Ihr seht, es geht immer um die Herrschaft. Der Abschnitt der Herr des Sabbats haben wir, der Herr über das bedrängte Leben auf der Welt, der Herr über das geistliche Leben durch den Heiligen Geist, und der Herr der Heilsgeschichte und der Herr der neuen Heilsfamilie. Also fünf Abschnitte, die ich hier gebildet habe. Das erste, der Herr des Sabbats. Zu jener Zeit ging, wir lesen ab Vers 1, zu jener Zeit ging Jesus an Schabbat durch die Saaten. Es hungerte nun seine Jünger und sie fingen an, Ähren abzupflücken und zu essen. Als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Ich aber sage euch, Größeres als der Tempel ist hier. Wenn ihr erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. Siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Sie fragten ihn, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Sie fragten ihn, damit sie ihn anklagen könnten. Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und wenn dieses am Sabbat in die Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Er streckte sie aus und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere. Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Soweit das Wort Gottes, mal die ersten 14 Verse in unserem Kapitel. Zürich ist eine Stadt der Reformation, fast so berühmt wie Hannover dafür. Aber Zürich Tourismus bemüht sich schon lange, unsere Stadt vom Zwingli-Image zu befreien. Ich finde, die Kampagne ist überflüssig, weil Zürich ist schon lange kein Leuchtturm des evangelischen Glaubens mehr. Und moralisch kann ich auch nur hoffen, dass dass sich an unserer Stadt niemand ein ernsthaftes Vorbild nimmt, denn es sieht relativ ziemlich furchtbar aus. Nur noch das mit der Arbeitswut ist geblieben, also ich meine, solange das Konto sich dafür ordentlich auffüllt. Das ist unsere Zeit. Wenn wir jetzt Matthäus 12 gelesen haben, müsst ihr euch gedanklich auf die umgekehrte Situation einstellen. Heute heißt es Hauptsache gottlos, auf Deutsch gesagt, oder? Damals hieß es Hauptsache fromm. Wir kehren also quasi die geistliche, die Mentalität müssen wir umkehren in Gedanken, um zu verstehen, was hier vonstatten geht mit den frommen Pharisäern und dem Herrn Jesus. Das Erste, und hier gibt es verschiedene Probleme, die ich mit Fragen überschrieben habe. Die ersten zwei Verse, Menschenmeinung oder Gottes Wort. Menschen hungern und dürsten, nicht nur körperlich, sondern auch geistlich. Wir Wiedergeborenen haben das Brot des Lebens, der Herr Jesus Christus, Johannes 6, 35. Teilen wir es also aus. Die orthodoxen Pharisäer damals meinten, es sei doch nicht erlaubt, am Sabbat seinen Hunger auf diese Art und Weise zu stillen. Aber das stimmt doch gar nicht, sagt das Wort Gottes nicht. Wir fragen vielleicht, ja, haben die Jünger nicht gestohlen, wenn sie da einfach die Ähren unterwegs ausrissen? Nein, das war nach dem Gesetz für den Eigenbedarf erlaubt. 5. Mose 23, 25 und 26. Und was dann später die Mischna im Traktat Shabbat 7,2 festgelegt hat, also im Talmud, unter den 39 verbotenen Arbeiten am Sabbat, das trifft auf die Jünger auch nicht zu. Das Pflücken der Jünger ist nicht Erntearbeit. Das Zerreiben der Halme ist nicht Drescharbeit. Und die Trennung von Spreu und Weizen ist nicht berufliche Worfelarbeit. Klingt alles sehr schön furchtbar kompliziert, oder? Und das ist genau das Problem. Gott hat den Sabbat gegeben, damit der Mensch Ruhe und Frieden hat und nicht, um ihn damit zu belasten. 2. Mose 16, Vers 9. Es ist kein Zufall, dass Matthäus 12 mit diesen Versen auf Matthäus 11, auf den Heilandsruf, folgt. Jesu Joch ist leicht und sanft, nicht schwer. Jesus nachzufolgen ist die beste Art zu leben. Er gibt uns Ruhe für die Seele. Nicht für mich alleine persönlich, sondern auch für uns alle, für die Gemeinde des Herrn Jesus, für die Gemeinschaft. Das zweite, der Mensch für die Regel oder die Regel für den Menschen. Verse 3 und 4. Es braucht für die Frommen einige Zeit, um zu verstehen, dass die Regeln von Gott für den Menschen geschaffen wurden und nicht der Mensch geschaffen wurde von Gott für die Regeln. Der Herr Jesus illustriert Gottes Perspektive mit einem biblischen Beispiel aus der Geschichte des Volkes Israel. Da kommt der baldige König David zum Priester Ahimelech in Nob, kurz bevor seine Leute verhungern. Der Priester verzichtet auf die 12 Schaubrote, die eigentlich die 12 Stämme Israels darstellen und so eigentlich nur für die Priester auch bestimmt waren. 3. Mose 24, Vers 9, um sie dem zukünftigen König und dem Stammvater des Messias zu geben, nämlich König David, damit der Fortbestand des verheißenen Volkes und der verheißenen Linie gesichert ist. Wie oft in der Bibel wird dieses Vorgehen kritisiert? Richtig, nie. Wird nicht kritisiert. Übrigens in Markus 2, Vers 26 steht zur Zeit des hohen Priesters Abiatar, wenn man dann im Alten Testament nachliest, steht da der hohe Priester Ahimelech. Wie kommt das nun? Abiatar hat Ahimelech kurze Zeit später gefolgt und er war eben bekannt als der hohe Priester. Also Markus hat hier nicht einen Fehler in die Bibel eingebaut. Das nur am Rande. König David gibt dann seinen Nachfolgern von dem Schaubroten. Der Herr Jesus gibt uns das Brot des Lebens als seine Nachfolger. Wir dürfen das Brot des Lebens weitergeben. Johannes 6, Vers 35. Das dritte, sind Priester des Tempels oder Priester des Herrn des Tempels. Hauptsache fromm, das war das Motto der Pharisäer. Stimmt dieses Motto? Darauf können wir nur ganz eindeutig antworten, jein. Eben, du und ich, wir sind nicht dafür auf der Welt, um unsere Christlichkeit zu demonstrieren, sondern um in der Nachfolge des Herrn Jesus zu stehen und in seinen Fußspuren zu wandeln. Versetzt euch mal in die Rolle der Priester im Tempel. Im Gehorsam gegenüber Gott mussten sie auch am Sabbat Schlachtopfer bringen, obwohl das sicherlich Arbeit war, 4. Mose 28, Vers 9. Aber trotzdem waren sie schuldlos, obwohl sie den Sabbat entheiligten. Vers 5. Am Sabbat werden auch Buben beschnitten, wenn das der achte Tag ist. Johannes 7, Vers 23. Um das Gesetz der Beschneidung nicht zu brechen. Was verstehen wir davon? Wir verstehen, dass der rechte Gottesdienst über den Hilfsmitteln zur Verehrung Gottes steht. Die Moral steht über der Zeremonie. In Kolosser 2, Vers 16 und 17 lernen wir, dass die Geschichte des Volkes Gottes ein Schatten für das Zukünftige abgegeben hat. Ich lese Kolosser 2, 16 und 17. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Christus. Du bist nun schon einige Jahre Christ, du hast dir gute Gewohnheiten angeeignet, um dein Glaubensleben im Alltag zu bewähren, und wisst ihr was? Das ist gut so. Aber denkt doch daran, deine Gewohnheiten sind nicht dasselbe wie das Wort Gottes selbst. Gott hat seine Sabbatordnung für die Priester diversifiziert. Für König David hat er die Schaubrote vom heiligen Altar zugänglich gemacht, ohne dass dabei Gottes Gebot und Ordnung verletzt würde. Und von wem hören wir das? Vom Herrn Jesus. Hier redet nicht irgendein Prediger oder ein Prophet Gottes. Vers 41, siehe, hier ist mehr als Jona. Hier redet nicht ein frommer Promi, wie zum Beispiel König Salomo, Vers 42, sondern hier redet Gott, der Sohn, selbst. Der Tempel des Herrn ist ein Gebäude Gottes, und das ist recht so. Aber Jesus ist Gott selbst, Gott der Sohn. Und darum ist Größeres als der Tempel hier, Vers 6, in dem die Priester Gottes dienen. Was erwartet Gott von uns? Hosea 6, Vers 6 wird zitiert: Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Du und ich, wir müssen wachsen in der Erkenntnis Gottes. Das führt uns zur Liebe gegenüber Gott und den Mitgeschwistern und den Mitmenschen. Danach erst kommt, was wir für Gott tun. Erst die Liebe zu Gott. Gestern Abend im Jugendtreffen habe ich gesagt, erst die Verehrung, die Verherrlichung Gottes, dann das Werk für Gott. Wie bei unserer Rettung selbst, zuerst kommt Glaube, die Werke folgen. Wie beim Heil selbst, Gott selbst ist es, der das Heil schafft, und dann erst können wir glauben. Und wenn wir seine Kinder sind, dann ist das auch Gottes Werk. Und wenn wir in den Werken wandeln, dann sind es solche, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Epheser 2, Vers 10. Das vierte: Herr Sabbat oder Herr Jesus? Vers 8. Gott selbst ist der Erfinder des Ruhetages, und er hat seine Jünger im Hinblick auf diese Körnerpickerei am Sabbat für unschuldig erklärt. Uns mag das ein bisschen kleinlich vorkommen, aber wir sollten dieses Ereignis und diesen Bericht ernst nehmen, weil er ja vom Evangelisten aufgezeichnet ist. Oder es entspricht eigentlich nicht unserem Lebensumfeld, das Problem mit dem Sabbat, das hier diskutiert wird. Aber meine jüdischen Freunde können da durchaus ein Problem damit bekommen. Meine Freunde haben zwar kein Problem damit. Ich war vor ein paar Wochen in der Synagoge und zu einer bestimmten Zeit. Und es braucht ja 10 Leute, bis der Gottesdienst beginnen kann. 10 religionsmündige Männer. Und eine halbe Stunde später waren dann mal 10 Männer da, sodass der Gottesdienst losgehen konnte. Es war offiziell eine orthodoxe Synagoge, aber der Rabbiner hat uns trotzdem begleitet an den Bahnhof, weil eine Bahn fahren am Sabbat für einen Orthodoxen ist nicht das Gelbe vom Ei oder Autofahren. Der Herr Jesus zeigt hier als Gott der Sohn, dass er der Herr ist über das, was nach seiner Ordnung in der Schöpfung geschehen soll. Es ist recht, was er sagt. Das Gesetz von Arbeit und Ruhe, von Alltag und Feiertag, von Wochentag und Tag des Herrn ist kein Naturgesetz, dem sich der Schöpfer unterordnet hat bei der Schöpfung, sondern umgekehrt, diese Ordnung ist eine, die der Schöpfer bei der Schöpfung geschaffen hat. Und darum, da kann Jesus sagen, dass der Sohn des Menschen Herr des Sabbats ist und nicht der Sabbat, der Herr des Sohnes Gottes. Was folgt daraus? Das Beispiel folgt zugleich in den Versen 9 bis 13. Praktisches Beispiel, der Kranke in der Synagoge. Es folgt aus der Herrschaft des Herrn Jesus, dass alles, was du tust, zur Verherrlichung Gottes und zum Wohl des Nächsten dienen muss, weil er eben der Herr ist. Die Pharisäer hatten schon längst erkannt, wenn das wirklich so ist, dann ist unsere Religionsausübung am Ende. Unsere Religionsausübung mit viel Eifer und wenig Herz. Wenn die Menschen ihm folgen würden, und darum stellen sie ihm eine Falle. Sie wollten sich eben nicht der Herrschaft des Herrn Jesus unterordnen. Ihr Motto war Hauptsache fromm, aber nicht Hauptsache Gott lieben und dem Herrn gehorsam sein. Ihr Motto Hauptsache unsere Religion, aber nicht Hauptsache hören auf Gottes Wort. Als Jesus dann in die Synagoge kommt, und wahrscheinlich ist das ein anderer Sabbat als der mit den Ehren nach Lukas 6, Vers 6 jedenfalls, haben sie ihm eine Falle gestellt. Da ist also ein Kranker dort positioniert. Würde der Herr Jesus ihn jetzt am Sabbat heilen? Ja, er tut es. So wie er am Sabbat den Kranken vom Teich Bethesda gesund gemacht hat, Johannes 5, Vers 9. Den Besessenen in der Synagoge den Dämon austreibt, Lukas 4, 33. Den Blindgeborenen die Augen geöffnet hat, Johannes 9, Vers 14. Die verkrümmte Frau aufgerichtet, Lukas 13, Vers 10 bis 13, und den Wassersüchtigen heilt, Lukas 14, 1 bis 14. Alles an Sabbat. Wenn es nun erlaubt ist, am jüdischen Sabbat Gutes zu tun, dann ist es wohl auch uns erlaubt, im Namen des Herrn Jesus Gutes zu tun, wann immer und wo immer wir es vermögen. Der Mensch ist so viel wert. Er liebt uns, er sucht uns, er geht uns nach und er heilt uns, wenn es sein muss, eben auch an dem von ihm selbst eingesetzten Ruhetag. Der Herr Jesus ist unruhig über uns so lange, bis wir in der Freude des gesunden Glaubens stehen. Die Menschen selbst sind es, die einander gering schätzen. Muss ich das noch erklären angesichts der heutigen Nachrichtenlage? Wir hören ja jeden Tag von diesen schrecklichen Ereignissen rund um die Flucht so vieler Menschen. Komischerweise hört man aber kaum etwas von der wirklichen Ursache in den Ländern, von denen die Menschen flüchten. Wer verfolgt sie dort? Wer bringt die Menschen um? Christen sind das jedenfalls nicht, die das tun. Warum spricht man nicht darüber? Leid und Kriege sind verursacht durch die Bosheit und Böshaftigkeit des Menschen. Der Herr Jesus aber sagt: Wie viel mehr wert ist ein Mensch als ein Schaf, sagt der Herr Jesus. Wikipedia sagt, hat das hier, der Mensch ist ein höheres Säugetier aus der Ordnung der Primaten. Er gehört zur Unterordnung der Trockennasenaffen. Nicht gewusst. Ne? Und jetzt? Ich weiß, es gibt viele Versuche, die Würde des Menschen irgendwie zu verteidigen, auch wenn er ein Tier höherer Gattung sei, philosophische, naturwissenschaftliche, religiöse Versuche. Aber diese Versuche sind alle zum Scheitern verurteilt. Denn nur wenn es da einen Schöpfer gibt, der uns geschaffen hat mit unserer Würde als Mensch, als ein Nichttier, nur wenn es diesen Schöpfer gibt, dem wir auch mal Rechenschaft schuldig sind, dann fallen wir eben nicht übereinander her wie die Tiere. Hoffentlich fallen wir auch nicht als Glaubende übereinander her oder als Familienmitglieder übereinander her. Darum heilt der Herr des Sabbats auch am Sabbat, weil er die Menschen liebt. Ihr Lieben, wenn Gott dem Volk Israel im Meer der Zeit den Sabbat als Erkennungszeichen für seine Güte und Freundlichkeit gegeben hat, dann sind auch wir als Nachfolger des Herrn Jesus berufen, im Meer der Völker Licht und Salz für die Ruhe Gottes für unsere Seelen zu bezeugen, die durch die Versöhnung mit Gott, durch den Herrn Jesus Christus, er uns verschaffen hat. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. So viel ist der Mensch vor Gott wert. Und diese Heilung hier am Sabbat ist nur ein kleines Beispiel dafür. Die Frage nun, was wird deine Reaktion sein? Der letzte Punkt noch unter dem ersten Abschnitt. Heikelkeit der Heikelkeiten. König Salomo beginnt seine Lebensbetrachtungen im Buch der Prediger mit der Erkenntnis: Hevel, Hevel, Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit. Nun, was wir bei dem Herrn Jesus heute jetzt schon gelernt haben, ist nicht eitel. Aber vielleicht ist es heikel. Warum? Weil der Eindruck jetzt entstanden sein könnte, der Herr Jesus habe das Wort Gottes relativiert, weil er sich über die Sabbatgebote hinweggesetzt habe. War das bei den Pharisäern nicht so angekommen? Ich denke, im Vers 14 lesen wir, die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Heikel. Und darum sage ich jetzt klipp und klar, nein. Der Herr Jesus hat sich nicht über das Wort Gottes hinweggesetzt. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis dies alles geschehen ist. Matthäus 5, 17 und 18. Es ist vielmehr so, dass der Herr des Sabbats das Recht und die Autorität hat, zu sagen, was gut und was schlecht ist am Sabbat. Nicht die Frömmigkeit der Menschen, sondern die Absicht Gottes zählt. Wort Gottes statt Menschenmeinung. Heute leben wir in einer Zeit, in der das Wort Gottes eher, ich nenne das mal so, von links relativiert wird, von der liberalen Theologie. Im Zweifelsfalle lieber gottlos, Zwingli-Image loswerden. Zur Zeit des Herrn Jesus war es andersherum. Dort kam die Relativierung des Wortes Gottes von rechts, von der frommen Seite. Das so, dass Jesus an geeigneter Stelle sogar sagen konnte, trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferungen halten könnt. Markus 7, Vers 9. Und beides ist daneben. Beides ist das Verlassen des Wortes Gottes, das schlussendlich aus derselben Küche kommt. Und interessanterweise im Parallelbericht zu diesem Abschnitt im Markus-Evangelium erfahren wir, dass die Pharisäer an dieser Stelle mit den Herodianern paktierten. Wer sind die Herodianer? Das sind die politischen Nachfolger des Königs Herodes, die mit dem Glauben eigentlich nichts am Hut hatten. Links und rechts vereint gegen oben. Interessant. Ich wünsche euch, ich wünsche uns allen, dass wir uns das Vorbild nehmen können am Herrn Jesus für unseren Glaubensalltag. Dass er uns gebraucht, um sein Brot weiterzugeben. So, dass Menschen von ihrer Religiosität, von ihrer selbstgemachten Religiosität, die Gott nicht gefällt und nicht gefallen kann, wegkommen und zu dem Herrn Jesus kommen. Denn er ist mehr als der Tempel. Er ist der Herr und der Erlöser. Dass Menschen Heilung ihrer Seele beim Herrn Jesus finden, da wo andere Menschen für sie nur noch Spott und Hohn übrig haben. Ja, so viel zum Thema der Herr des Sabbats. Gehen wir weiter zum zweiten, der Herr über das bedrängte Leben auf der Welt. Lasst uns miteinander wieder das Evangelium lesen, Kapitel 12, Verse 15 bis 21. Jesus hat also erkannt, dass die Pharisäer sich versammeln, um Rat gegen ihn zu halten. Als aber Jesus es erkannte, ging er von dort weg und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der da spricht: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Nationen Recht verkünden. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Wir haben uns jetzt lange exemplarisch mit dem Thema Schabbat beschäftigt. Die nötigen Worte sind gesprochen und wir sehen nun, dass der Herr, wir haben gesehen, dass der Herr auch das tut, was er sagt und sagt, was er tut. Stichwort die Heilung am Sabbat. Der Herr Jesus ist nicht der Brecher des Sabbats, sondern der Herr des Sabbats, der zum Wohl der Menschen eingerichtet wurde. Nun aber ist es noch nicht Zeit für Golgatha. Und so entweicht der Herr Jesus dieser brenzligen Situation, damit er die Restzeit seines Wirkens noch voll ausüben kann. Viele folgen ihm und er heilt sie alle. Geschah das auch noch alles an diesem einen Sabbat? Wir wissen es nicht. Matthäus sagt es uns nicht. Es gibt einige Zeitangaben in diesem Kapitel. Ich möchte darauf nur hinweisen. Vers 12, als Jesus es erkannte, dann Vers 22, dann Vers 38, als Vers 46. Also mehrere Zeitangaben, die wir aber nicht genau zuordnen können. Waren alle diese Menschen krank, die ihm nachfolgten? Wahrscheinlich nicht alle krank, aber die, die krank waren und ihm folgten, die heilte er alle. Diese Heilungen sind ein Signal. Der Messias heilt die Menschen, die sich auch jenseits der Konvention, zum Beispiel Sabbat, an ihn wenden und die einfach nur noch Hilfe brauchen. Der Herr Jesus tut, was er sagt. Er hat die Mühseligen und Beladenen zu sich gerufen und sie kommen und Jesus hilft ihnen. In diesem Moment entzieht er sich aber der Konfrontation, weil die Zeit noch nicht vorüber ist. Die Zeit seines Leidens ist noch nicht da. Und darum will er auch nicht, dass die Menschen, die ihm gefolgt sind, einer Auseinandersetzung Vorschub leisten, indem sie seine Berühmtheit hinaus posaunen. Er hat uns geheilt, kommt her. Und der Text sagt, Vers 16, er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten. Da habe ich gestolpert, bin ich gestolpert, ihr vielleicht auch. Nanu, Jesus droht. Das ist ja ganz was Neues. Wie ist denn das gemeint? Also ich denke, die neue Genfer Übersetzung hat da schon recht, wenn sie eine Interpretation liefert, die heißt, er ermahnte sie nachdrücklich. Er ermahnte sie nachdrücklich. Macht meinen Namen nicht überall bekannt. Zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichtes besteht nun eine Gemeinsamkeit. Sie wollen nichts miteinander zu tun haben. Und so wenig wie der Herr Jesus zu diesem Zeitpunkt, in diesem Moment in Matthäus 12, will, dass alle erfahren, was läuft, so will er auch nicht, dass die Dämonen über ihn Zeugnis abgeben. In Markus 1, Vers 23 bis 25 verbietet er, also das ist die Verbindung, das Verbieten, den Dämonen das Wort über Jesus zu ergreifen, sogar dann, wenn sie formal die Wahrheit sagen. In Markus 1, Vers 23 folgende lesen wir, und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch, wieder in der Synagoge, besessen von einem unreinen Geist, der schrie, was willst du von uns, Jesus von Nazareth, du bist gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn, glaube ich wirklich, bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Für das Reich der Finsternis ist klar, dass Jesus der Messias, der Sieger ist. Die Zeit der Niederlage für Satan und seine Helfershelfer ist gekommen. Ebenso übrigens wollte auch der Apostel Paulus kein Zeugnis haben von dem Wahrsagegeist, der das Mädchen im Philippi sich als Instrument zu eigen gemacht hatte und ihre Herren kräftig Geld damit verdient. In der Apostelgeschichte 10, 16 bis 18. Also, in Kapitel 12 ist die Zeit der öffentlichen Konfrontation und eigentlich des Endes des Dienstes des Herrn Jesus noch nicht gekommen. Der Herr Jesus weiß, dass der Messias bei dem ersten Kommen verworfen werden wird. Und wie war denn das nach Palmsonntag? Nach seiner öffentlichen Proklamation? Er lebte nicht mehr lange, 5 Tage. Von Hosianna zu kreuzige ihn. Aber jetzt soll er seinen Dienst noch weiter ausüben, dass das Recht, der Glaube, bis zu allen Nationen durchdringt und das Heil an die Enden der Erde kommt. Matthäus bringt hier nun ein langes Prophetenzitat aus Jesaja 42, Vers 1 bis 4. Der Geist des Herrn ruht auf dem Knecht. Haben wir hier nicht die Dreieinigkeit im Alten Testament? Der Geist des Herrn ruht auf dem Knecht. Er wird bei seinem ersten Kommen nicht schreien, sich nicht wehren. Er ist demütig und sanftmütig, wie eben im Heilandsruf. Er zerbricht nicht das geknickte Rohr. Er löscht den glimmenden Docht nicht aus. Er baut sie wieder auf, er stellt sie wieder her. Aber eines Tages wird der Sieg kommen, wenn Jesus wiederkommt. Wenn das Lamm wieder zum Löwen aus Juda geworden ist, der überwunden hat. Offenbarung 5, Vers 5. Zuerst überwindet er geistlich durch sein stellvertretendes, versöhnendes Opfer am Kreuz. Aber dann auch, wenn er wiederkommt und sein Reich in Gerechtigkeit aufrichten wird, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 2. Petrus 3, Vers 13. Jetzt, wenn ihr euch die Mühe macht, zu Hause, können wir jetzt nicht, das Originalzitat aus Jesaja zu vergleichen mit der Art und Weise, wie Matthäus diesen Text wiedergibt, dann werdet ihr einen unterschiedlichen Wortlaut vorfinden. Also ich nehme nur ein Beispiel, Vers 21. Auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Aber in Jesaja steht an dieser Stelle, die Inseln warten auf seine Weisung. Und Matthäus sagt, auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Und wenn ihr mal andere Stellen vergleicht, Zitate im Neuen Testament, aus dem Alten Testament, dann werdet ihr immer wieder das Phänomen feststellen, der Wortlaut ist nicht gleich und das liegt nicht an den deutschen Bibelübersetzern alleine. Wie kommt das? Haben wir da Fehler in der Bibel? Also das kann ja sowieso nicht sein, nicht wahr? Aber wenn wir noch etwas differenzierte Antworten wollen, gebe ich gerne folgende Hinweise. Erstens, das griechische Neue Testament, ja, zitiert ja hier den Herrn Jesus, der an anderen Stellen Begebenheiten, die auf Aramäisch stattgefunden haben. Und es wird ein hebräischer Text in der griechischen Übersetzung zitiert. Somit ergeben sich schon alleine mal durch verschiedene Sprachen verschiedene Wortlaute. Nimmt mal einen deutschen Text und übersetzt den auf Englisch Und eine Woche später nehmt ihr euren englischen Text und übersetzt ihn wieder zurück aufs Deutsche. Und dann vergleicht ihr mal den Ausgangstext und den Zieltext. Beides auf Deutsch wird wahrscheinlich nicht wortwörtlich genau derselbe Text sein. Das ist mal das eine. Das zweite, es kommt darauf an, ob im Neuen Testament der Schreiber aus dem Gedächtnis zitiert oder ob er eine Rolle vor sich gehabt hat. Manchmal hatten sie eine Rolle und haben ziemlich wörtlich zitiert, aber manchmal haben sie auch aus dem Gedächtnis zitiert. Das sagt doch zum Beispiel der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 2, Vers 6, es hat aber irgendwo irgendjemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest. Ja, hier ist ihm nicht einmal die Bibelstelle eingefallen, aber ihr wisst ja, wo das steht, oder? Genau, Psalm 144, Vers 3. Aber offensichtlich hat der Hebräerbriefschreiber aus dem Gedächtnis zitiert. Das tut der Inspiration keinen Abbruch. Das Dritte, wir müssen jetzt bedenken, dass wir das ganze Problem ja nochmal übersetzt haben, oder? Nämlich vom Hebräischen, Aramäischen, Griechischen ins Deutsche. Da haben wir nochmal eine Übersetzung dazwischen geschaltet. Und das Vierte, im Neuen Testament wird das Alte Testament manchmal in einer erklärenden Übersetzung wiedergegeben. Zum Beispiel die Inseln, die stehen für die fernen Nationen, die Inseln, oder? Ihr müsst von Israel aus denken. Die Inseln, das ist irgendwo ganz weit weg. Das sind die fernen Nationen. So schreibt es Matthäus, und das Prinzip verwenden auch alle Neue Testament-Schreiber, aber immer in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift. Zum Beispiel die Formulierung Hoffnung der Nationen kommt auch von Jesaja. Und zwar von Jesaja 11, Vers 10. Gut, dieser zweite Abschnitt zeigt uns also den Herrn Jesus als den Herrn über das bedrängte Leben in unserer Zeit, in unserer Welt. Und er ist auch der Herr für unser Leben.